Hallihallo und willkommen beim Spätfilm. Mein Name ist Daniel Brockmeier und ich bin eigentlich immer noch dabei, euch von meinem Follow-up-Reverie zu erzählen und dem Versuch, die Lieblingsfilme meiner Follower auf Letterboxd zu gucken. Unterbrochen wurde das ja von unserer großen Folge zum Fenster zum Hof. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die nächste ist auch schon in Planung. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Als nächstes besprechen wir den Film Her. Und der wird wieder in unserem bekannten, gewohnten 2-3-Wochen-Rhythmus erscheinen. Und bis dahin, solange der Februar läuft, werden ich und vielleicht auch noch andere wie gehabt euch mit kleinen Mini-Episoden zu verschiedenen Filmen erfreuen. Hoffentlich erfreuen. Aber werdet ihr nicht gezwungen. Ihr könnt ja im Zweifel die Folgen einfach überspringen. Und heute spreche ich über den Film Frank, ein Lieblingsfilm von Fabio Arnold, der im Jahr 2014 erschien. Die Regie führte Lenny Abrahamson. Den kannte ich persönlich ja nicht. Der macht seit 2004 Filme. Sein Debüt war Adam und Paul. Frank, sagte ich schon, erschien 2014 und der jetzt in diesem Jahr macht er sehr viel Furore, nämlich 2015 erschien der Film Room und der ist für die Oscars hoch nominiert und soll wohl auch ganz dolle sein, ein Drama. Frank hat ein Budget von 1 Million Pfund und spielte in UK 1,2 Millionen Pfund ein und in den USA nochmal $600.000. Was er in anderen Ländern gemacht hat, weiß ich nicht, aber er hat so sein Budget eingespielt und wohl noch einen kleinen Gewinn rausgeholt. Absolut ein Achtungserfolg. In der Besetzung haben wir in der Hauptrolle Domhnall Gleeson als John. Den könntet ihr entweder aus The Revenant, aus Ex Machina. Ja, ich wieder. Und die Magina. Oder aus Harry Potter kennen. Da spielt er den Bill Weasley, den ältesten Weasley-Sohn, eine ganz kleine Rolle. Ich glaube, er kommt in den letzten beiden Filmen vor. Außerdem spielen noch Michael Fassbender mit. Der spielt den Frank und Maggie Gyllenhaal. Die spielt die Clara und noch viele andere Leute, die mir alle nichts sagten. Und das Genre ist ein Musikfilm und spezifischer noch das Subgenre ein Bandfilm. Kommen wir zur Handlung in 5 Sätzen. John träumt davon, Musiker zu werden, aber er ist ziemlich weit, wenn nicht sogar maximal weit davon entfernt. Er wohnt noch bei seinen Eltern, er hat keine Band oder irgendjemand, mit dem man Musik machen könnte. Und das mit dem Komponieren von Songs läuft auch noch nicht so geil, wie er sich das wünscht. Doch dann eines Tages beobachtete er, wie der Keyboarder der Band einen Nervenzusammenbruch erleidet und bietet sich spontan als Ersatz an. Er wird dann auch tatsächlich aufgenommen. Die Band nimmt ein Album auf und wird zum Festival South by Southwest eingeladen. So ein sehr renommiertes Festival in den USA. Aber die Spannungen in dieser Band werden mit diesem Erfolg immer größer. Und dabei belasse ich es, wie gehabt, diese Telegramme sind spoilerfrei. Wenn ich spoilern sollte nachher, muss ich mir noch überlegen, dann werde ich es vorher ankündigen. An der Handlung in 5 Sätzen und auch, da habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, das ist ein ziemlich klassischer Bandfilm. Also es ist eine sehr klassische Dramaturgie eines Bandfilms mit Aufstieg und Fall, die man noch nicht. Ja, der Film hat einfach in seiner Grundkonstruktion da keine Außergewöhnlichkeit zu bieten. Er hat allerdings die Pointe, dass der Leadsänger Frank immer einen riesigen Pappschädel trägt, beziehungsweise auch so eine Mischung aus Pappmaché und Plastik, hat irgendwie so auch so Ohren mit so Ohrengittern irgendwie aus Plastik. Naja, ist ja auch geil. Jedenfalls, den zieht er nie ab. Und das ist so auch so ein bisschen das Mysterium, dass man natürlich wissen will, wer steckt unter diesem riesigen Schädel. Außer, dass man natürlich weiß, es ist Michael Fassbender. Und den hat man ja schon das ein oder andere Mal gesehen. Der Film ist durchaus charmant. Er hat so eine ziemlich typische zeitgenössische Indie-Ästhetik. Wenn ihr wisst, was ich damit meine, es gibt so einen besonderen Look, den Indie-Filme der späten Nuller und Zehner Jahre haben. Also ja, wenn ihr an Juno denkt oder an ja, jetzt fallen mir natürlich keine Filme ein. Ja, vielleicht wisst ihr, wovon ich rede. Vielleicht auch nicht. Aber also, man sieht irgendwie, wie er aussehen will. Und das gelingt ihm auch. Jedenfalls, er hat für mich also wie gesagt, er war charmant, aber er ist nicht wirklich gut, finde ich, weil er ein ganz großes Problem hat. Nämlich, er hat sehr viele gute Ideen, aber er will zu viel und zieht dadurch diese guten Ideen nie durch. Das fängt zum Beispiel an, ganz am Anfang, dass wir John etabliert bekommen, indem er ein Voice-Over singt. Er läuft so durch die Straßen und was er sieht, begleitet er mit Gesang. Und das dachte ich mir so, oh ja, wow, total charmante Idee, total originell. Aber nach der ersten Szene vergisst der Film das wieder und es taucht nie wieder auf. Und so passiert es immer wieder in diesem Film, dass er halt Ideen aufgreift und sie dann fallen lässt. Zum Beispiel ist so die Frage, wessen Geschichte er jetzt eigentlich erzählt. Er fängt an mit der Geschichte von John. Und John ist so ein total verschrobener Nerd, Musiknerd, der irgendwie halt, ja, ein klassischer Außenseiter ist. Er will Musik machen, findet aber niemanden mit Musik machen und dann findet er eben doch diese Band. Und die Erwartungshaltung, die ich jetzt habe, ist natürlich, er kommt zu Hause an. Er findet jetzt Leute, die genauso sind wie er und geht darin auf. Aber stattdessen macht der Film dann irgendwie eine 180-Grad-Wende, in dem alle Leute, die in dieser Band sind, das verschrobene Verhalten von John auf 11 gedreht haben. Und plötzlich fällt John aus dieser Rolle, dass er der verschrobene Typ war, komplett heraus und wird so zum beobachtenden Außenseiter. Und er wird uns jetzt auf einmal als der Normale verkauft, der irgendwie so einen distanzierten Blick auf diese extravagante Welt hat. Das ist für sich genommen, ist das überhaupt kein Problem. Das ist ein sehr klassisches Erzählmodell. Zum Beispiel hatten wir das beim Paten. Wenn dann, oh Gott, wie heißt sie denn? Kate, die Frau von Michael, die zukünftige, im ersten Teil auf dieses Fest kommt und sie ist dann eben so die Agentin des Zuschauers, weil sie kriegt dann erklärt, wie diese Welt funktioniert. Und diese Rolle hat halt John auch in diesem Film quasi. Er ist unser Vertreter in dieser Band und er erklärt uns halt, wie durchgeknallt die alle sind. Wie gesagt, das für sich genommen ist kein Problem und von dort dieser Ausgangssituation aufbauend erzählt der Film dann auch wieder einen stimmigen Charakterboden für John, nur dass er halt total vergessen hat, dass er den Charakter uns mal komplett anders etabliert hatte, eben nicht als so einen total spleenigen Typen, der jetzt auf einmal uns als Normalo verkauft wird. Und dann geht's weiter, die Art und Weise, wie er eben diese Beobachterrolle einnimmt, ist, dass er verschiedene Social-Media-Kanäle benutzt. Da benutzt der Film sehr schön dieses Text in Bild Stilmittel, was mal Every Frame a Painting gut analysiert hat, werde ich in den Blog hauen, die entsprechende Folge. Er fängt dann halt an, auch plötzlich die Geschichte zu erzählen, wie Social Media anfängt, sich an den Konflikten innerhalb einer Band aufzugeilen und wie das diese Band möglicherweise dieser Band schadet. Und dass diese Geschichte mit dem Social Media, die hat dann auch wieder keine Resolution in irgendeiner Form, sondern die wird immer weitergeführt, bis sie dann irgendwann so ausplätschert. Und stattdessen biegt er wieder erneut ab und er fängt irgendwann an, John gar nicht mehr zu beachten, sondern uns, also okay, abgesehen davon, John macht schon eine plausible Charakterbogen durch, Aber der Film verliert so ein bisschen das Interesse an ihm, nämlich erzählt dann auf einmal nicht mehr Johns Geschichte, sondern Franks Geschichte. Wir wollen jetzt wissen, wer unter diesem Schädel steckt. Und er erzählt, ja, dann halt da ein Drama rund um Frank, das dann auch zu einem Höhepunkt und am Ende zu einer Auflösung führt, die quasi dann das Ende des Films auch bedeutet. Und ja, ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden. Der Film springt halt immer wieder. Es ist irgendwie kein in sich stimmiges, geschlossenes Drehbuch, sondern er hat ganz viele tolle Ideen, von denen jeder einen eigenen guten Film ergeben hätten. Aber das ist halt alles auf einmal reinpackt und ich habe noch nicht mal so Nebenplots, wie das da noch so eine Yoko Ono-Geschichte mit einer charmanten Wendung drinne steckt und dass auch noch halt die Frage nach psychischen Krankheiten angerissen, aber auch irgendwie nicht erschöpfend ausgediskutiert wird. So Sachen stecken da alles drinne, aber es wird halt alles irgendwie nicht richtig fertig erzählt. Deswegen fand ich den Film ganz nett, kann man schon mal machen, aber es war kein Meisterwerk. Er kriegt von mir das Herz, weil ich ihn mochte bei Letterboxd, aber er kriegt nur 2,5 von 5 möglichen Punkten.